was in Köpfen vieler ist, ist, es gibt einen, ja, einen Energieträger, der ist vielleicht nicht gut, dann kommt der nächste und ersetzt diesen. Und dann gibt es quasi so eine lineare, ja, Entwicklung hin zu den Erneuerbaren heute. Und Juliane Schumacher macht nochmal darauf aufmerksam, dass es nicht so linear ist, dass alles weiterhin ja, eher steigt.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Gina, heute sitze ich hier mit Lene Kempe und Paul Jedgetts. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Paul Jedgetts und ich bin Redakteur bei AK. Ich schreibe viel über Postkoloniales, Internationales und auch Tech-Themen.
Ich bin Lene, ich bin auch Redakteurin bei der AK und schreibe viel über Wirtschaftsthemen, manchmal gewerkschaftliche Sachen, gerade sehr viel über Zölle und Trump und das Welthandels- und Wirtschaftssystem, solche Dinge.
Ja, cool.
Bevor wir so richtig in unseren Themenschwerpunkt buddeln bis zum Kollaps einsteigen, erstmal die Frage, wie läuft's in der Produktionswoche? Wie ist dieses Mal die Stimmung?
Ja, also die Stimmung ist gut, wie immer. Macht Spaß. Aber ich habe heute Nacht nur 6 Stunden geschlafen und bin sehr müde, weil gestern Abend eine Nachtschicht notwendig wurde. Genau. Irgendwie hat uns auch die Nachrichtenlage immer wieder überholt und da musste man Sachen nochmal anpassen und sich über neue Themen Gedanken machen oder ja, nochmal was nachlesen. Genau, und außerdem habe ich noch nicht so richtig was gegessen und habe Hunger und ja, aber alles in allem ist es gut.
Same.
Super. Wie seid ihr denn auf das Thema des Schwerpunktes gekommen?
Also bei mir war es so, dass ich in der letzten Ausgabe habe ich einen ganz spannenden Artikel zu Serbien betreut von Lucia Steinwender. Und da ging es unter anderem also um die Proteste, die da seit mehreren Monaten laufen gegen die Regierung Vucic. Und Teil dieser Proteste oder ein Anlass dieser Proteste ist eben auch, dass Vucic 15% der Landesfläche freigegeben hat für Bergbaukonzerne, die da jetzt Kupfer, Lithium und Nickel abbauen sollen. Ein Abnehmer, der sich schon freut, ist die deutsche Automobilindustrie. Die sind schon in Gesprächen, also Mercedes und Volkswagen zum Beispiel. Und da gibt es natürlich massive Konflikte drum, weil dieses Land, was freigegeben wurde, zum Beispiel vorher von Bauern und Bäuerinnen bewirtschaftet wurde und denen auch zum Teil gehört. Die sollen das lostreten. Genau. Und das war jetzt aber bei weitem nicht das erste Mal, dass ich mit diesem Thema befasst war im Rahmen von irgendwie AK-Arbeit. Also wir hatten viele Texte zu zum Beispiel Rohstoffabbau in Chile oder Argentinien und den Konflikten, die es darum gab. Auch zu Ruanda und Kongo, da hat Paul ja auch viel drüber geschrieben. Beim Konflikt um Bergkarabach ging es letztlich auch um Rohstoffe beziehungsweise um einen Korridor, über den Aserbaidschan gerne Rohstoffe transportieren würde, in Richtung der Türkei zum Beispiel. Und letztendlich war eben auch kurz nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine, kam die Diskussion in Gange, dass eben auch dieser russische Überfall was mit Rohstoffen zu tun haben könnte. Natürlich, also nicht nur, ist nicht der einzige Grund, das ist klar. Aber die Ukraine ist eben trotzdem auch ein sehr rohstoffreiches Land und Russland hat sich da auch faktisch in der Ostukraine sehr große Rohstoffvorkommen gesichert. Und genau, dann habe ich mich eben auch mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt selber und dazu recherchiert. Und alles zusammen war dann irgendwie mal Zeit für so einen Schwerpunkt, haben wir uns gedacht, weil eben einfach Rohstoffe in aktuellen Konflikten offensichtlich sehr häufig und eine sehr große Rolle spielen.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnenten. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken, stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Könnt ihr einmal umreißen, was der Begriff Extraktivismus beschreibt? In der Vorbereitung habe ich nämlich gemerkt, dass es da ziemlich viele verschiedene Ebenen gibt, auf die der Begriff so anspielt.
Ja, genau. Er wird oft angewandt. Ich finde, er taucht immer wieder in Artikeln auch auf. Es geht überwiegend natürlich um den globalen Süden, wo viele der Länder, die diese Ressourcen fördern, liegen. Das ist auch kein Zufall. Der Begriff kommt vor allem aus Lateinamerika, Mittel- und Südamerika. Und dort beschreibt er eigentlich dieses Modell, wonach der Export von Rohstoffen die Grundlage der Wirtschaft bildet. Und das ist eine historisch zugeschriebene Rolle, die schon bei der Kolonialisierung beginnt, dessen Ziel die Extraktion quasi ist, für den Export in die Zentren, Machtzentren, also Metropolen, wie man immer es nennen möchte. Und davon gibt es auch mehrere Ausprägungen. Es begann alles mit der kritischen Auseinandersetzung, damit dass sich irgendwie diese Struktur nicht ändert und diese Abhängigkeit auch als Problem identifiziert worden ist. Es gibt ein neoliberales Modell, wonach einfach alles privatisiert, rausgegeben wird, dass der Staat so wenig wie möglich da eingreift, dass die Ressourcen verkauft werden, dass auch auf der gesetzlichen Ebene das alles erleichtert wird, eher, also Hürden abgebaut. Es gab aber auch im linken Jahrzehnt, wo es viele linke Regierungen gab, wiederum ein anderes Modell, wo der Staat quasi die Einnahmen benutzt hat, um die in soziale Programme zum Beispiel einfließen zu lassen, ein bisschen mehr daran, also an der Umverteilung zu arbeiten. Aber auch da bleibt die Abhängigkeit in der Zeit, also diese Zeit wurde nicht genutzt, um strukturell etwas zu ändern. Und ein solcher Abbau hat halt auch sowieso gravierende Umweltfolgen, aber auch soziale Folgen, eine Art irgendwie auch Polarisierung der Gemeinschaften, nimmt viel Land, Wasser, also viele Ressourcen. Und diese Fragen stellen sich auch im jetzt Zeitalter der erneuerbaren Energie immer noch. Und deswegen war es uns wichtig, das auch mit in den Schwerpunkt zu nehmen. Darüber hat Tobias Lambert auch geschrieben, all die Probleme, die damit auch einhergehen.
Wenn heute über Rohstoffe gesprochen wird und auch über Konflikte darum, landet man ja ganz schnell bei Lithium, Kupfer, seltenen Erden. Verlieren die alten Energieträger wie Öl oder Kohle also tatsächlich immer stärker an Bedeutung?
Ja, es klingt also so von der Warte aus, wenn wir hier jetzt in Europa sitzen, vielleicht auch so eine Milieufrage, klingt das so, als wären die fossilen Energieträgern irgendwie werden immer unwichtiger. Aber interessanterweise ist es halt eben nicht so. Die Energieträger haben eigentlich alle ein Allzeithoch. Es hängt davon ab, worauf wir schauen. Auf der individuellen Ebene, in vielen ärmeren Ländern ist es halt so, Holz ist immer noch ein wichtiger Energieträger. Und das hat halt auch, also es hat natürlich mit dem Einkommen der Menschen zu tun, aber auch viel mit der Infrastruktur, die benötigt ist, wie viel kann der Staat da eigentlich mitsubventionieren, etc. etc. Auf der anderen Ebene gibt es auch noch Kohle, also in Deutschland auch noch, aber halt auch in vielen Ländern, die auch eine Industrie entwickelt haben oder entwickeln. Und auch da gibt es eine Art Abhängigkeit davon, was bisher schon aufgebaut worden ist an Ressourcen und wie viel Geld auch da ist, jetzt noch umzuschwenken. Und einige Länder haben vielleicht auch nicht so viel die Option, da was Neues aufzubauen, mittelbar. Das heißt, dass auch Kohle wird noch weiterhin gefördert. Ja, und Öl ist nach wie vor die wichtigste aller Ressourcen. Selbst beim Aufbau quasi so grüner Infrastruktur wird immer noch Öl benötigt für all den Transport. Selbst bei so wahnwitzigen Projekten, wo dann irgendwo Wasserstoff gefördert werden muss, es muss noch mit so einem, Schiff quasi, was man auf Schweröl das alles hierher trägt und hier aber dann irgendeine grüne Energie damit gemacht wird. Das heißt, ein Allzeithoch aller Ressourcen gibt es. Und darüber hat halt auch Juliane Schumacher dann geschrieben. Das war, fand ich, eine gute Einleitung, uns nochmal zu vergegenwärtigen, dass die Geschichte nicht immer so linear verläuft. Also, was in Köpfen vieler ist, es gibt ein Energieträger, der ist vielleicht nicht gut, dann kommt der nächste und ersetzt diesen. Und dann gibt es quasi so eine lineare Entwicklung hin zu den Erneuerbaren heute. Und Juliane Schumacher macht nochmal darauf aufmerksam, dass es nicht so linear ist, dass alles weiterhin eher steigt.
Paul, du warst ja auch kürzlich in Namibia. Dort sind auch viele deutsche Unternehmen, um, wie du gerade schon gesagt hast, angeblich grünen Wasserstoff herzustellen. Dazu kann ich auch nochmal auf die Ausgabe 709 von November 2024 hinweisen, wo du eine sehr spannende Reportage darüber geschrieben hast und auch noch auf einen Artikel von Lasse Thiele aus der Ausgabe April 2024, der sich auch nochmal mit den Fragen von grünem Wasserstoff und generell vermeintlich grünen Energien beschäftigt. Genau, zurück zu dir und deinem Aufenthalt in Namibia. Welchen Einfluss hat das denn auf das Land und dessen Wirtschaft?
Ja, also es sind auf jeden Fall gigantische Projekte, die da so angestoßen werden. Einerseits, weil Deutschland umschwenken musste und eine alternative, billige Energiequelle sucht. Das hat natürlich auch mit Russlands Invasion zu tun und dem Wegfall einiger fossiler Energieträger. Und gleichzeitig, die Zeit tickt, die Fossilen müssen ersetzt werden und Wasserstoff hat gerade so diesen Hype. Es gibt diese Vorstellung, dass es Gas und Öl irgendwie ersetzen kann. Deswegen sind die Pläne, die ich in Namibia gesehen habe, die sind halt riesig. Es sind nicht nur deutsche Firmen, auch belgische, französische, Schweizer Firmen. Und es geht darum, die ganze Infrastruktur da auch darauf auszurichten. Und sehr auffällig ist, es ist wirklich alles für den Export gedacht. So, und das heißt, auch die Firmen, die dazwischen geschaltet sind, all diese Profite gehen zurück nach Europa. Das ist so schon auffällig. Dann hat es natürlich einen diskursiven Charakter in Namibia. Dieser Fortschrittsgedanke natürlich, okay, Wasserstoff ist die neueste Technologie und es ist gut, vorne mit dabei zu sein, was ich ja auch voll nachvollziehen kann. Nur es gibt auch einen Streit darüber, wie profitieren denn viele Menschen davon? Was springt da wirklich für das Land heraus? Sind es wirklich so viele Steuern? Sind es wirklich so viele Jobs? Und diese Infrastruktur, können sie wirklich alle nutzen? Solche Fragen. Andererseits, vieles ist noch in der Planungsphase. Es sind viele Pläne, großartige Pläne. Und ich glaube, sie dienen auch teilweise dazu, einfach Investoren erstmal anzulocken. Also ich weiß, dass es bei vielen der Projekte noch das Geld noch nicht da ist. Mhm. Da wird viel damit rumgespielt. Und generell, das haben Lena und ich auch irgendwie herausgearbeitet, ist die Frage des Zugangs deutscher Firmen zu primären Rohstoffen wirklich von Anfang dieser Lieferkette an gestaltet sich als relativ schwierig. Und es braucht alles einfach lange. Vom irgendwie jetzt für andere Rohstoffe, vom Anfang irgendwie einer solchen Planung bis wirklich eine Produktion beginnt, vergehen 14 bis 16 Jahre. Und das ist, wenn irgendwas gefunden wird. So, und das clasht langsam mit diesem, okay, es muss aber jetzt langsam was passieren. Deswegen haben wir so eine Timeline vor uns. Es wird alles noch irgendwie dauern. Und in welche Richtung sich das entwickelt, ist, glaube ich, sogar noch offen. Mhm. Und ich habe dann noch ich habe noch Parallelen irgendwie gefunden zwischen Deutschland und Namibia auf einer Ebene, die interessant war. Eine der Firmen, der wird vorgeworfen, nicht genug Konsultationen mit den Gemeinden vor Ort gewesen zu sein. Mhm. Und die gleiche Firma hat halt auch in Deutschland ähnliche Probleme. Also sie wollte hier erneuerbare Energien aufbauen und auch hier haben sich so AnwohnerInnen oder Gemeinden beschwert, dass sie nicht konsultiert worden sind. Und ich glaube, da gibt es vielleicht in Zukunft mehr Parallelen, weil auch solche Firmen oder die Bundesregierung oder die EU, sie schauen natürlich so viel wie möglich auch hier, also vor Ort zu produzieren, um diese Abhängigkeit von Importen zu verringern. Und dadurch entstehen auch Parallelen irgendwie für die Menschen vor Ort, ja.
Das ist echt spannend. Lene, du hast ja in der AK 704, also im Mai letzten Jahres, über die sogenannte Gerber-Konferenz für die Ukraine geschrieben und darin aufgedröselt, weshalb der Krieg in der Ukraine auch einer um Rohstoffe ist. Da hattest du ja auch eingangs schon drüber gesprochen. Kannst du uns einmal nochmal genauer erklären, was du damit meinst und vielleicht ein kleines Update geben, wie es eigentlich aussieht? Meint ihr, die EU kann jetzt noch auf die Rohstoffe aus der Ukraine hoffen?
Ich hatte ja schon erwähnt auch, dass Also das Ganze natürlich nicht meine These war, sondern dass viel darüber diskutiert wurde und das tatsächlich relativ schnell nach dem Angriffskrieg losging, dass da so sich unterschiedliche Studien oder eben auch auf Ebene der EU oder des Bundestags sich damit beschäftigt wurde, mit der Bedeutung dieser Rohstoffe. Zum Beispiel gab es eben vom Bundestag im Oktober 2023 so ein Papier, was das so ganz gut aufgedröselt hat, wo sie eben nochmal betonen, dass die Ukraine vor allen Dingen oder die Besonderheit so ein bisschen darin liegt, dass es eben sehr viele verschiedene Rohstoffe gibt in der Ukraine, also sowohl fossile Energieträger wie Öl, Gas, Kohle, als aber auch solche, die eben für die Energiewende als kritisch eingestuft werden und schon vor dem Krieg wurden von der EU. Also sowas wie Lithium und seltene Erden zum Beispiel. Die EU hatte auch 2021 schon ein Rohstoffabkommen abgeschlossen mit der Ukraine. Und da kursierten eben auch schon so Zahlen, dass diese ganzen Bestände sozusagen mehrere Billionen US-Dollar wert seien. Und es gab kurz vor Kriegsbeginn hatten chinesische und australische Investoren hatten sich sozusagen nach Investitionen in der Ukraine erkundigt und umgesehen. Ja, also das so ein bisschen zur Einordnung, dass das jetzt die Ukraine da im Prinzip ähnlich wie diverse andere auch europäische Länder, vor allen Dingen auch osteuropäische Länder, aber natürlich auch lateinamerikanische, afrikanische Länder, wie auch immer, sozusagen unterschiedlichste Akteure gucken in der ganzen Welt eigentlich konstant, wo liegen Vorkommen, wo könnte man was abbauen, was sind irgendwie vielversprechende Lagerungsstätten oder so. Und da war die Ukraine eben bei mehreren Akteuren schon im Fokus. Und durch die Annexion der Ostukraine hat sich dann Russland aber eben die Kontrolle über einen großen Teil dieser Rohstoffvorkommen gesichert, weil die eben vor allen Dingen da in der Ostukraine lagern. Also ganz wesentlich Kohle und Öl. Und da haben wir auch schon von Paul gerade gehört, diese fossilen Energieträger spielen immer noch eine große Rolle. Also das ist, ja, da ist Russland jetzt nicht irgendwie hinterher oder sowas, sondern oder hängt nicht an alten Modellen fest, sondern kann davon auch noch gut profitieren. Und Erdgas gibt es ja eben auch in großen Mengen, aber eben in der Ostukraine sind auch 42% der Metalle und 33% der Vorkommen an seltenen Erden, die es insgesamt in der Ukraine gibt, schreibt dieses oder steht in diesem EU-Papier. Und eine große Lithium-Lagerstätte gibt es da auch. Also, dass das eine strategische Rolle gespielt hat beim Vorgehen von Russland, wird, glaube ich, eigentlich von wenigen Menschen oder von wenigen Expertin bestritten. Und nun ist es ja aber so, dass es eben diesen Trump-Deal gibt und Trump ja sich auch, sagen wir mal, in den Augen einiger ein bisschen lächerlich damit gemacht hat, dass er jetzt sozusagen da eben auch seinen WählerInnen so einen Billionenwert versprochen hat, wenn er sich da jetzt diese Rohstoffe unter Nagel reißt, weil eben auch in der Ukraine das Problem besteht, dass ganz viele von diesen Vorkommen noch überhaupt nicht erschlossen sind. Die Zahlen stammen vor allen Dingen von der Uni Kiew, soweit ich weiß, oder von einem Kiewer Forschungsinstitut. Die werden natürlich auch ein bisschen befangen sein, weil sie das ja auch als Pfand einsetzen in diesen Verhandlungen. So, man weiß es nicht. Da wird vieles davon abhängen, zum einen, wie das überhaupt nach dem Ende, hoffentlich baldigen Ende des Krieges, überhaupt zugänglich ist und genau, wer dann da wie investiert und so weiter. Insofern, ja, ich bin ja keine Rohstoffexpertin, deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, welche Rolle das jetzt oder wie klug aus US-amerikanischer Sicht dieser Deal ist oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist vollkommen unzweifelhaft, dass diese ukrainischen Rohstoffe sowohl für Trump als auch für die Bundesregierung als auch für die EU eine bedeutende Rolle spielen bei der Frage, wie engagiert zum Beispiel sich Bundesregierung und EU in diesen Wiederaufbau einklinken, welche Maßnahmen sie treffen, damit eben europäische, deutsche, US-amerikanische Konzerne in der Ukraine investieren und ob sich überhaupt Investitionen lohnen und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass eben Robert Habeck von den Grünen Ex, ihr erinnert euch, Wirtschaftsminister, sehr motiviert war, deutsche Unternehmen zu Investitionen in der Ukraine zu bewegen. Das aber bislang mit ziemlich geringem Erfolg. Also soweit ich weiß, ist da, also Deutsche Unternehmen sind vor allen Dingen in der Westukraine aktiv und jetzt im Bereich Rohstoffe habe ich jetzt zuletzt nur gelesen, dass es ein aserbaidschanisches Unternehmen und ein US-amerikanisches im Bergbau investieren. Vor allen Dingen wird aber, glaube ich, im Fall der Ukraine eben auch nochmal deutlich, dass diese Rechnung, sozusagen die Länder, die über Rohstoffe verfügen, haben jetzt irgendwie so einen großen Hebel in der Hand und können sich da vielleicht auch aus irgendwelchen Abhängigkeiten befreien. Das sieht man ja bei dem Trump-Deal. Das funktioniert eben nicht, weil es am Ende auch ein Bereich ist, der total stark von Macht- und Interessenpolitik durchdrungen sind, wo sehr mächtige Akteure unterwegs sind, wo schlussendlich private Unternehmen und private Investoren entscheiden, wie, unter welchen Bedingungen und zu wessen Gunsten irgendwas abgebaut wird.
Also es war wahnsinnig spannend und ich habe gerade auch noch mal total viel gelernt, aber ich würde trotzdem noch mal einmal das Ende der Frage noch mal stellen, nämlich insbesondere mit allem, was jetzt aus US-amerikanischer Richtung gerade abgeht, ob die EU jetzt überhaupt noch auf Rohstoffe aus der Ukraine Hoffnung haben kann oder ob sich das quasi eher erledigt hat.
Das weiß ich nicht. Ja. Kann ich dazu nur sagen. Keine Ahnung, wie dieser Deal weitergeht. Also das, was ich zuletzt gelesen habe, war eben, dass der Deal, der jetzt diskutiert wird, alle roten Linien überschreitet, die Selenskyj mal gesetzt hat. Und Selenskyj hat auch mehrfach gesagt, er möchte nichts gegen die Interessen der EU unternehmen, weil ja wiederum auch der EU-Beitritt der Ukraine immer noch sozusagen im Raum steht und aus ukrainischer Sicht auch irgendwie erstrebenswert ist. Damit hat die EU natürlich auch irgendwie einen Hebel in der Hand. Ja. Aber wie sich jetzt so ein gebeuteltes, hochverschuldetes und zerstörtes Land beziehungsweise dessen neoliberale Regierung entscheidet in diesem Machtkampf zwischen EU und USA, welche Seite Selenskyj da wählen wird, ich weiß es nicht.
Ich bleib gespannt. Ja. Lässt sich denn dieser Run auf Rohstoffe und auch die damit verbundenen sozialen und ökologischen Folgen überhaupt noch aufhalten und können linke Bewegungen noch etwas dagegen tun?
Also es gibt ja schon Proteste, wie wir alle wissen, wie AK-LeserInnen auf jeden Fall wissen, in Argentinien, in Chile, in Serbien, auch in China. Allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass es ein starkes Bewusstsein darüber gibt, dass eben diese Rohstoffe oder neue, aber diese Rohstoffe, die jetzt in aller Munde sind und die ja als sozusagen als Schlüssel für die grüne Energiewende gelten, dass die eben auch überhaupt keine Lösung sind, sondern dass sowohl deren Abbau als auch deren Verkauf und der Handel damit mit extremen sozialen, politischen und ökologischen Folgen behaftet ist. Und trotzdem ja, steckt hierzulande der Protest ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, einfach auch, weil es noch nicht wirklich viele Abbaugebiete oder überhaupt ja das Thema hier, wie Paul auch schon meinte, eher in anderen Ländern stattfindet. Sicher ist, denke ich, dass der Abbau von Rohstoffen auch hierzulande zunehmen wird. Also die Industrie sucht gerade ja relativ händeringend nach ertragreichen und wirtschaftlich sinnvollen Abbaugebieten, auch in Deutschland. Also zum Beispiel Lithium gibt es wohl auch im Erzgebirge oder im Oberrheingraben. Und das gerät eben zunehmend in den Blick von der Bundesregierung und eben auch von deutschen Unternehmen. Und da würde ich nochmal betonen wollen, was Paul auch schon gesagt hat, dass es eben diese lange Planungsphase gibt vom sozusagen Erkunden bis zum wirklichen Abbau und dann der Verarbeitung und so weiter. Und das ist natürlich auf eine Art auch eine Chance, weil vieles jetzt noch total am Anfang steht und gleichzeitig wissen sehr viele Leute um die Probleme, die mit diesem Rohstoffsektor verbunden sind. Und es gibt Erfahrungen in diversen anderen Ländern, wo der Rohstoffabbau schon eine viel größere Rolle spielt. Man kann Netzwerke nutzen, sich irgendwie austauschen. Das gibt es ja auch schon an vielen Stellen. Plus, es gibt hier zumindest einige Erfahrungen mit den fossilen Energieträgern. Es gibt Ende Gelände, die sich in dem Bereich sehr positiv hervorgetan haben. Und wir haben Tesla als Beispiel für einen Akteur, der diesen Rohstoff-Hype extrem vorantreibt und der als, wie wir alle wissen, als so eine Art Flaggschiff für die tolle grüne, alles besser machende Elektromobilität gilt und gleichzeitig eben in Grünheide und in Brandenburg zu massiven Protestbewegungen beigetragen hat, wo ja auch Nachbarschaften involviert sind, wo es auch sehr themenübergreifend wird, weil dann eben auch also das Ganze im Wasserschutzgebiet steht und so. Und eigentlich ja hat das ja auch viel Potenzial. Insofern, ja, denke ich, ist jetzt eigentlich die Zeit, um richtig loszulegen. Ob man das dann noch aufhalten kann, da würde ich mich jetzt zu keiner Prognose hinreißen lassen wollen. Aber ich glaube, es ist und sollte ein richtig, also ein zentrales Thema sein für linke Bewegungen.
Okay, dann kommen wir jetzt auch nochmal zu der Frage, was es denn sonst noch so im Blatt gibt. Was habt ihr dieses Mal Schönes für uns zusammengestellt?
Ja, also wir versuchen wie immer, weil so viel los ist, wieder so viel wie möglich einzuordnen. Wir haben zu den USA natürlich, wir kommen irgendwie, kommen wir nicht drum herum, ne? Also irgendwas zum Zollkrieg, ein Artikel zum Zollkrieg. Wir haben ein spannendes Interview mit der Politologin Margaret Meyer, die sich mit den Kapitalfraktionen in den USA beschäftigt, also die um Trump herum. Dann hat die Schriftstellerin Stephanie Barth über den Prozess gegen Daniela Klette geschrieben. Wir haben mehrere Filmbesprechungen. Zum einen den Soundtrack to a Coup d'État. Das ist so ein Essay-Film, der rausgekommen ist. Dann noch Marzahn Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin, auch interessant. Heldin und die Serie Severance. Und dann noch viele internationale Themen, Neues zu den Protestbewegungen in Serbien und so weiter und so fort. Echt versucht, alles abzudecken.
Ja, okay, das klingt dann auch wie immer nach einer sehr spannenden Ausgabe und ich danke euch für die spannende Folge heute. Ich habe auf jeden Fall viel Neues auch nochmal mitgenommen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, wenn ihr unseren Podcast und AK überall weiterempfiehlt oder, wenn ihr noch kein Abo habt, ihr euch eins holt. Alle Abo-Optionen findet ihr wie immer unter www.akweb.de/abo und damit bis zum nächsten Mal.
Tschüss.